So, wir sind schon mal im Game drin, im Olympia-Vorbereitungsgame und Philipp ist sowieso in mehreren Gamies drin. Im besten Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholz. Gestern hat mir Philipp P. aus R. einen ganz kurzen Snapshot seines Zeitplans von heute gegeben. Da stand gar nichts von Sport oder Laufen oder sonstigen, aber sonst stand da sehr viel und sehr viel übereinander drüber. Was machst du da, Junge? Moin!
Wir hatten jetzt zwei verrückte Tage, Ralf. Den gestrigen Tag, der war schon sehr gut gefüllt und der heutige insofern auch, als dass ich jetzt dann auch noch aufbreche Richtung schwäbische Heimat, meine Eltern besuche.
Das klingt natürlich mit schon unserer, fantastisch.
Genau, mit unserer Kleinen. Und ich dachte mir, jetzt mit Ferienbeginn, zumindest in Baden-Württemberg auch, ist Freitagfahren nicht so geil wahrscheinlich. Es wird wahrscheinlich auch am Donnerstag nicht super geil sein, aber ich dachte lieber so. Und dementsprechend sind die Tage ein bisschen, ich sag mal, überlagert von Termindichte. Und ich sag dir auch eins, ich habe jetzt Kleine in die Kita gebracht, zwischendrin ein, zwei Sachen gemacht, hier für einen Partner was hochgeladen. Dann habe ich festgestellt, ja, packen sollte ich auch noch. Und wir haben das eigentlich so getimt, in hoffentlich guter Voraussicht, dass wir in dem Fall Mila bevor sie eigentlich sonst ihren Mittagsschlaf macht, in der Kita abholen, damit sie hoffentlich im Auto schläft, wenn ich fahre. Nur habe ich dann festgestellt, ja gut, das ist aber 11:30 und ich habe eigentlich Calls bis um 12 und ich habe auch noch nicht so viel gepackt. Ich meine, klar, für ein Wochenende, da brauchst du jetzt nicht die Welt mitnehmen, aber zumindest ein, zwei Outfits für Sport. Ein, zwei.
Also mit Kind habe ich immer gedacht, wir ziehen aus.
Ach so, ja gut, für sie, ich rede nur von mir. Das für sie ist Gott sei Dank schon in 5 Taschen gepackt. Man könnte auch meinen, wir machen 2 Wochen Urlaub. Kleines Laufrad mit dabei und ach, da fährst du mit dem halben Hausstand durch die Gegend. Aber ich dachte mir, für mich zwei, drei Sachen zum Anziehen einpacken wäre auch nicht ganz verkehrt. Naja, irgendwie werde ich das jetzt noch auf den Weg bringen und genau, um 11 noch ein Call, davor noch was anderes. Ja, bei dir ist aber auch nicht besser, habe ich gehört, weil du ja in Vorbereitung auf die Olympischen Spiele, die ja nun morgen, beziehungsweise heute, wenn ihr diese Folge hört, ist ja dann schon heute ist Freitag dann, endlich beginnen. Die Vorfreude bei mir ist riesengroß. Ich schätze mal bei dir auch, weil du bist ja auch so richtig eingestimmt durch wahrscheinlich die ganzen Vorbereitungs-Calls für die Sendung.
Ja, das ist natürlich so. Tatsächlich wird der ein oder andere sich ja gewundert haben, zum Beispiel meine Töchter, wieso hat denn jetzt schon Fußball angefangen? Wieso hat denn schon Rugby angefangen und so? Ja, aber das irritiert natürlich schon, dass eigentlich so gefühlt immer mehr schon vor der eigentlichen Eröffnungsfeier stattfindet. Ja, also ich hatte ja schon ein fantastisches Fußballspiel mit Argentinien gegen Marokko. 2 Stunden nach Spielende wurde der Ausgleichstreffer wieder zurückgenommen und VAR nochmal eingeblendet. 2 Stunden später. Und dann noch 3 Minuten nachgespielt. Die haben sich neu erwerben müssen. Ja, also das ist auch wirklich ziemlich cool. Also das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen alles. Aber ja, wir sind natürlich mit den Vorgesprächen intensiv zugange. Die deutschen Leichtathleten sind ja in größeren Teilen, nicht alle, aber in größeren Teilen in Kienbaum. Da ist an diesem Freitag nochmal ein Medientag. Da fahre ich aber nicht selber hin, sondern da fahren freundlicherweise meine hochgeschätzten Rechercheurinnen hin, also Denis Krebs und Christiane Klopsch, weil ich noch arbeiten muss in Frankfurt. Das heißt, ich könnte da auch gar nicht hinfahren. Ja, und da machen wir dann halt noch einen Haufen Hintergrundgespräche. Also die Sachen, die man wissen sollte. Achso, hatte ich eigentlich gesagt, dass der Athlet, den ich anonym annonciert hatte, mit, wenn ich Dinge weiß, kann ich Dinge besser einschätzen, dass er mir am selben Tag noch geschrieben hat?
Na wirklich, echt? ja, das, ich habe es aus einer Insta-Story entnommen sozusagen und ja, ist ja für die Zukunft sicherlich besser für alle Beteiligten und kann man ja dann...
Ja, also
potenzielle Missverständnisse einfach ausräumen, die sonst entstehen können einfach.
Ja, einfach faire Bewertung, darum geht es mir ja, meine faire Bewertung zu machen. Genau. Ja, ich bin auch schon in diversen Facebook-Gruppen dabei, gegenzuhalten. Ich habe das Battle um die Bewertung der deutschen Leichtathletik. Wir haben noch, Leichtathletik fängt nächste Woche Freitag an und da werden jetzt schon Abhandlungen geschrieben. Ja, alles schlecht und wir können gar nichts und die Deutschen sind nicht mehr bereit, Leistung und hast du nicht gesehen. Es ist wirklich... Sogar süß. Eigentlich wollte ich mich ja auf Facebook-Diskussionen nicht mehr einlassen, aber ich habe dann...
Jetzt das ist meistens keine gute Idee, nämlich.
Ich habe mal versucht, mit Argumenten und Mäßigung da entgegenzuwirken. Ich bin noch mit einigen älteren Herren, erstaunlicherweise sind es oft ältere Herren, die entweder aus dem Medienbereich kommen oder aus der Leichtathletik kommen, in harten Struggle. Ja, aber klar, so... So Schlagzeilen lesen sich natürlich immer, ja, die Jugendlichen wollen sich nicht mehr quälen, ja, und die sind nicht hart genug und so weiter. Es gibt natürlich so ein paar Beobachtungen, die jeder von uns sicher an der einen oder anderen Stelle macht. Erstens ist es gefährlich, die zu verallgemeinern, weil man sieht ja immer nur seine kleine Welt, ja.
Richtig.
Das ist das eine. Und ich versuche dann immer schon, mir ein bisschen größeres Bild zu machen, ja. Ja, du hast das ja wahrscheinlich auch damals in Baden-Württemberg erlebt, dass zum Beispiel baden-württembergische Meisterschaften, süddeutsche Meisterschaften, da ist es ja schon teilweise auch abgegangen, ne, mit richtig Vorläufen und manchmal sogar Zwischenläufen und, ja.
Da sind das heute, Niveau war richtig, also das war so gut, ja, dass du in jungen Jahren, und jetzt ich nicht, wird keine Story, Opa erzählt vom Krieg, aber in jüngeren Jahren, als ich so in einem Teenageralter war, da war das total krass, wenn du Landesmeister wurdest. Also das war wirklich was, wo du stolz drauf warst. Und heutzutage hast, glaube ich, schon teilweise Mühe, da 5 Leute eine Startlinie zu bekommen.
Das ist in Teilen so, da hast du recht, ja. Aber ich erlebe eben auch Kinder- und Jugendsportfeste, wo von morgens bis abends es Peng macht, ja, und Leute hin und her laufen. Und noch intensiver habe ich das in diesem Jahr beim Schwimmen erlebt, also jetzt noch bei den normalen Wettkämpfen schon. Und ein absolutes Highlight beim Schwimmen sind die deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Da sind alle von 13 bis 18, ja. Meine Kleine ja auch, ja. So, da hast du 1500 Starterinnen und Starter. Die haben sich ja qualifiziert dafür.
Das ist krass.
Da geht es den ganzen Tag ab, ja, von morgens bis abends. Da sind natürlich 2000 Eltern noch dazu, ja, weil die ja alle da ihre Kinder zum ersten Mal etwas größer, keine Ahnung, jedenfalls ist da eine sehr hohe Elterndichte.
Ja, ja, ja.
Entschuldigung, aber da musst du doch Juhu schreien als Verband. Da sind Kinder, ja, und schwimmen auf dem Niveau, in dem Alter, da wird schon richtig geackert. Ja, da sind Kinder und Jugendliche und Eltern, die wollen das. Und das musst du natürlich dann leiten, lenken, entwickeln, klar, und so weiter. Ja, also es ist nicht so, dass Kinder und Jugendliche keinen Bock mehr hätten, sich zu bewegen. Das ist nicht.
Es ist ja schön. Genau, es ist ja, wenn du gerade beim Schwimmen jetzt als positives Beispiel bist, ist es ja auch schön, dass man vielleicht so ein bisschen diese Besorgnis entkräften kann, die ja gerade in der Pandemie schon allgegenwärtig war und ja, absolut, damals auch zu Recht. Ja. Ich meine, die Befürchtung war ja total legitim, dass einfach kein Sportangebot mehr gegeben werden konnte, einfach aufgrund von den ganzen Einschränkungen. Und dass man da doch die Befürchtung hat, dass man ganze Jahrgänge für den Sport verliert, weil die gar keinen Zugang mehr dazu haben. Aber das scheint ja zumindest in Teilen, vielleicht ist das nicht bei allen Sportarten so, aber bei einigen nicht der Fall gewesen zu sein, sondern dass da trotzdem eine große Begeisterung wieder dafür da ist, was ja toll ist.
Ja, und weißt du, gerade weil ich jetzt nochmal dran gedacht habe, mit Paul Meyer und Heike Henkel, ne? Also gerne nochmal ein kleiner Hinweis, unsere letzte Folge haben wir sehr viel Rückmeldung bekommen, dass das sehr spannend gewesen sei. Mit den beiden habe ich nämlich bei so einem Sportfest gestanden beim ASV Köln. Da war halt auch so von klein bis Erwachsenenklasse alles dabei. Da war es so voll, da konnte ich teilweise nicht an der Weitsprunganlage vorbeigehen, weil da einfach so viele Leute standen. Und es waren jetzt nicht nur Zuschauer, völlig überraschend, sondern es war ein ähnliches Phänomen. Viele junge Sportlerinnen und Sportler, wo halt Familie, Eltern, Freunde dabei waren. Das ist nicht weg, das ist schon da. Man muss es nur packen, man muss nur dann halt einen Weg finden, die Leute mittel- und langfristig zu begeistern. Das ist nicht so einfach, ja. Wir haben schon so oft über die verschlossenen Sportanlagen gesprochen, ja. Das darf halt nicht sein, ja. Aber dann so, nee, die Generation, keiner will sich mehr bewegen, Leistung wird nicht mehr gewertschätzt und so. Ich erlebe das ganz anders. Also nicht nur in meinem privaten Umfeld, ich erlebe das auch bei solchen Veranstaltungen ganz anders.
Ja, und ich glaube, dass sowas jetzt wie Olympia, Paris, ich weiß nicht, also wir hatten auch tolle Bilder sicherlich von Tokio, trotzdem war ja das alles unter einem anderen Stern damals ja noch und ich glaube, dass das in Paris einfach auch mit den ganzen Zuschauerkulissen nochmal ein bisschen anders wirken wird. Es werden sicherlich nicht alle in Paris vor Ort sein können, obwohl es in Europa ist, aber wir wissen ja die ganze Preispolitik, es wird gerade, die Ticketpreise sind in Teilen, glaube ich, im freien Fall, weil sie gemerkt haben, so haben wir doch noch nicht alle an Mann bringen können. Man wundert sich jetzt, also wo man auch denkt, ja gut, okay, hätte man auch vorher vielleicht drauf kommen können. Aber anyway, was ich damit sagen will, ist, dass das Schöne ist ja, dass diese Bilder, die jetzt dann wieder 3 Wochen lang über die verschiedenen Fernsehkanäle laufen werden, genau diese junge Generation an Kids hoffentlich auch erreicht und im besten Falle manche. Niemand muss irgendwie Hochleistungssport machen, aber trotzdem, ich sag nur, auf Basis meiner eigenen Geschichte hat das schon einen sehr großen Einfluss auf mich gehabt, wie ich dann auch, wie intensiv ich dann auch weiter Sport getrieben habe oder wie diszipliniert ich das gemacht habe. Und deswegen ist das eben umso wichtiger, dass wir alle 4 Jahre, jetzt hatten wir einmal 3 Jahre Abstand, so ein großes Multisportereignis haben, sage ich jetzt mal, weil es da eben diese Bandbreite an Sportarten, auch trendige neue Sportarten, die immer wieder dazukommen, in diesem Ausmaß sonst halt einfach nicht im Fernsehen zu sehen und zu erleben gibt. Und deswegen freue ich mich selber da ganz privat einfach auch sehr drauf, das alles jetzt wieder am Fernsehen angucken zu können, weil ich da auch immer Sachen entdecke, die mich dann doch irgendwie faszinieren oder in den Bann ziehen, die gar nichts mit meiner Sportart zu tun haben, aber wo man sich so denkt, ja, also ich habe zum Beispiel so ein Faible für, ich kann das aber auch gar nicht erklären, für Fechten tatsächlich. Ich habe noch nie einen Degen oder Florett oder irgendein Säbel oder irgendwas in der Hand gehabt, geschweige denn irgendwie da mal das
ich
probiert.
Ich glaube, in unserem folgenden Gespräch sagst du gleich was anderes.
Ja, okay, sorry, das lösen wir dann im folgenden Gespräch. Aber einmal habe ich es in der Hand gehabt, aber nicht um es auszuprobieren. Aber ich finde das einfach aufgrund der, da geht es halt viel um Reaktion, um Schnelligkeit und auch irgendwie Geschick, finde ich irgendwie zum Beispiel faszinierend. Das gucke ich aber halt auch nur an, wenn Olympische Spiele sind. Ich gucke sonst irgendwie nicht an. Und da bin ich dann schon irgendwie damit dabei. Und da gibt es andere Beispiele genauso. Also ich meine, Turmspringen. Das Maximum, was ich mich in meinem Leben getraut habe, war als Kind von einem Fünfer zu springen, das ist ja lächerlich, aber vor allem halt einfach so irgendwie runter, und wenn man sich da anguckt, was die teilweise von einem 10-Meter-Turm runterzaubern, das ist einfach so, für mich einfach surreal, und habe so einen krassen Respekt davor, dass ich sowas auch immer gern anschaue einfach.
Also Confessions, ich bin noch nie vom Fünfer gesprungen, ja, weil Schiss. Kunst- und Turmspringen gab es lange einen Schwerpunkt in Aachen. Musste ich natürlich auch in meiner Karriere schon mal als Reporter begleiten, logischerweise, weil wir das eine Zeit lang mal als Weltcup oder sowas live übertragen haben im WDR-Fernsehen. Wochenende ist für mich jetzt natürlich ganz, ganz schwierig, weil ich fahre erst am Sonntagmorgen. Mhm. Aber ich habe keine Zeit, irgendwas noch vorzubereiten oder zu packen, weil am ganzen Samstag läuft das Programm ja durch. Das fängt halt morgens um 8 Uhr an, ja, und ganz heißer Tipp für euch, ja. Morgen Abend, ja, also wenn ihr das heute am Freitag runterladet, ja, morgen Abend, Samstagabend, 23.50 Uhr meine ich, ja, ganz heißer Tipp, müsst ihr schauen, Surfen.
Au, oh, okay, ja.
Ja, weil, wo ist das?
Keine Ahnung.
In Tahiti.
Ich würde sagen, so ein Surfspot ist ja immer irgendwo Atlantik, Bordeaux oder sowas.
In Tahiti.
Ah.
Ja, weil
man denkt zu klein, man denkt Paris, genau. Paris und dann vielleicht umliegendes Festland sozusagen, aber
nee, das ist ja die Reste der französischen, wie soll man sagen, Weltpolitik, ja, da sind ja noch so ein
Kolonialgeschichte.
Sind noch so ein paar Kronkolonien und Kolonien, also nicht Kronkolonien, sondern Kolonien, und dazu gehört Tahiti. Und deshalb ist das da. Da gibt es halt eine legendäre Welle, gefährliche Welle auch, weil da drunter ein Riff ist. Und da surfen die. Also das ist schon, ja, da irgendwas von, da heißt irgendeine Welle, heißt Schädelcrasher.
Oh, also
müsst ihr auf jeden Fall schauen, weil das ist halt richtig geil. Ja. Also, und wenn man dann schon von morgens um 8 Uhr geguckt hat und sich dann abends noch schön, ja, wenn es draußen dunkel ist, dann vor die Bilder aus Haiti vom Surfen vorne oder der Qualifikation machen, die da fantastisch. Und mein Zug geht um 8, also es wird eng. Aber immer noch besser, ja, deshalb wünsche ich dir gleich schon mal eine gute Reise, als in dieser Woche auf der A3. Liebe,
wir haben uns gegenseitig bis unser Leid geklagt.
Ihr habt uns doch so begeistert bei der Europameisterschaft mit eurem fantastischen Fan-Choreos, ne? Mit nach rechts, nach links, nach rechts. Ihr habt das geschafft mit dem nach rechts. Autobahn A3, ja, sobald ihr in Emmerich über die Grenze seid, ja, müsst ihr immer denken, nach rechts, nach rechts. Ja, das ist immer richtig. In der Mitte ist immer falsch. Ja, immer falsch. Mit Anhänger und Wohnwagen links ist ganz falsch.
Habe ich Wochenende auch leider nicht ganz so krass, was du mir geschildert hast, hinsichtlich unserer Aufnahme mit unserem Gast, was wir vor 2 Tagen schon gemacht haben. Aber am Wochenende die Rückfahrt aus dem, wie soll ich sagen, aus der fränkischen Region, wo wir auf einer Hochzeit waren, das war auch, hat ein paar Nerven gekostet, muss ich sagen. Also dachte ich mir auch so, Freunde, es ist Urlaubszeit, ich habe das Verständnis und alles mit Sack und Pack und Wohnwagen und dies und das, aber people, please, so mehr rechts fahren, so, das war wirklich.
Ja, und noch was mich wirklich
waren. Gut, ich bin eigentlich antizyklisch, muss ich sagen. Ich fahre
ja
eigentlich
klar,
heute.
Ich bin jetzt ja auch nicht in der Stoßzeit gefahren. Richtig. Ich habe jetzt im Schnitt eine Dreiviertelstunde länger gebraucht als normalerweise. Mhm. Das ist schon richtig ätzend, weil ja auch im Moment der Zug zwischen Köln und Frankfurt nicht fährt, weil die Strecke renoviert wird. Ja, also es ist richtig.
Das ist
schön.
Auch praktisch, ja.
Die kommen natürlich auch noch dazu, ist ja klar, weil die Leute müssen ja pendeln, wenn sie pendeln. Und es gibt eine Menge Pendler zwischen Ruhrgebiet und Frankfurt. Und dann noch was. Ja, es ist Urlaubszeit und ja, es ist chillig im Auto, aber als Fahrer bitte nicht picknicken, schminken, rasieren, telefonieren, Google-Wettersuche, sich im Schritt spielen, alles nein. Ja, alles nein. Alles als Beifahrer oder Beifahrerin, nicht als Fahrer oder Fahrerin. Not. Thank you. Und ich habe es natürlich.
Es gibt nichts, was man da nicht sieht, leider. Nicht wahr?
Ja, das Problem ist ja, dass es gibt relativ viele Streckenabschnitte, die im Moment Baustellen sind. So, da ist es sowieso schon eng. Wenn du dann auf der Mittelspur anfängst, ja, dein Käsebrötchen zu jonglieren, dir gleichzeitig die Haare zu machen, dann wird es halt ein bisschen wellig von der Fahrtrichtung. Es ist Wahnsinn. Ja. Ich werde euch, glaube ich, mal Fotos machen. Nee, ich gebe euch noch einen anderen Programmtipp. Große Doku von Hayo, leider über das Thema Doping bei Olympischen Spielen und die doch mehr oder weniger halbherzige Aufarbeitung. Warum empfehle ich die euch? Weil es da einen längeren und größeren Abschnitt über Laufen in Kenia gibt und sehr kluge Äußerungen und Einlassungen von Laura Hottenrott, die eine der Hauptprotagonistinnen ist in dem Film. Also unbedingt
die anschauen. Die werden wir verlinken.
Ja, lief gestern Abend im Ersten, aber die ist natürlich auch in der Mediathek zu sehen.
Hast du nicht mir sogar den Link geschickt, glaube ich?
Ich glaube ja.
Ich glaube, das habe ich gesehen, Geheimsache Doping.
Ich glaube, letzte Woche schon.
Ja, der ist schon, genau, der war schon früher auf jeden Fall.
Ja, der war früher schon in der Mediathek drin. Ja, Geheimsache Doping ist ja die Serie und das ist, da geht es halt viel um Spanien und um Kenia.
Das finde ich noch aus.
Gut, ihr Lieben, dann versuchen wir jetzt nochmal eine Faszination für Sport treiben und für Olympia zu entfachen.
Richtig.
Ne?
Ja. Richtig. Wir leiten somit über zu unserem Gast in dieser Woche. Sie ist auch Olympiasiegerin. Also da haben wir jetzt eine kleine Streak sozusagen. Letzte Woche Heike Henkel, diese Woche Lena Schöneborn. Die ist übrigens jetzt schon in Paris berufsbedingt nicht mehr als Sportlerin. Hat zwar 3 Olympische Spiele als Athletin erlebt und ihre Sportart, den modernen Fünfkampf geprägt, wie wahrscheinlich keine Athletin vor ihr, alles erreicht, was man, glaube ich, erreichen kann, Olympiasiegerin, Weltmeisterin, 34 Medaillen, auch bei Welt- und Europameisterschaften und heute ist Olympia immer noch ein wichtiger Teil in ihrem Leben, nämlich heute arbeitet sie für Adidas und ein Teil ihres Sportsmarketing-Aufgabengebiets betrifft eben die Olympischen Spiele bzw. die Kooperation mit Team Deutschland, ja, mit dem deutschen Nationalteam und deswegen steht für die natürlich auch eine sehr aufregende Zeit bevor und wir freuen uns sehr, dass sie sich diese Woche kurz vor ihrem Abflug nochmal Zeit für uns genommen hat. Herzlich willkommen, Lena.
Ja, dann sagen wir erstmal super, dass es geklappt hat, liebe Lena. Kurz vor dem Abflug, wahrscheinlich mit einer To-Do-Liste bis Texas. Wie geht's dir so kurz vor dem Abflug zu den Olympischen Spielen? Das hört sich ja ganz cool an.
Ja, hallo. Ich freue mich natürlich erstmal über die Gelegenheit und freue mich auch darauf, mit euch mal so ein bisschen vielleicht doch auch die Gedanken nochmal mehr in die Vergangenheit meiner olympischen Erfahrungen schweifen lassen zu können. Dafür habe ich mir nämlich aktuell tatsächlich recht wenig Zeit genommen.
Aber das wäre für mich jetzt schon mal auch der erste Gedanke, olympische Aufregung, so eine Erwartungshaltung. Wie ist die heute so im Vergleich zu deiner aktiven Zeit oder auch der Zeit, als du noch nicht zu Olympischen Spielen gefahren bist?
Oh ja, die Zeit, die ist tatsächlich schon sehr lange her, als ich sozusagen noch von Olympischen Spielen geträumt habe. Wobei ich tatsächlich meine erste olympische Erfahrung vor Ort 2004 schon gemacht habe. Da war ich im internationalen Jugendlager mit dabei und mit 200 anderen weltweit, Jugendlichen irgendwie zwischen 16 und 19 oder so, durften wir eine Woche lang Olympische Spiele in Athen erleben als Zuschauer. Und das war schon, das hat mich vielleicht ein bisschen angefixt schon. Damals habe ich ganz kurz die Quali versucht gehabt. Also ich hatte so ein paar Seniorenwettkämpfe mitgemacht, wo ich eigentlich noch in der Jugend gestartet bin. Und deshalb wäre das cool gewesen, aber das war noch nicht so ganz extrem formuliert. Aber danach habe ich gesagt, so in 4 Jahren, 2008 in Peking, da möchte ich unbedingt dabei sein. Das hat mich jetzt hier so motiviert. Ich habe von der Atmosphäre so viel mitgenommen. Das möchte ich auf jeden Fall selber als Athletin nochmal erleben.
Jetzt muss man ja sagen, für die zu Hause, die das nicht ganz so drin sind, also Lena ist ja eine der Athletinnen, die sehr viele Olympische Spiele erleben durfte. So viel mehr ist ungewöhnlich, außer du bist vielleicht Schütze oder Reiter, da ist es vielleicht so, dass man auch noch ein paar mehr Spiele erleben kann, aber du hast ja 3 Olympische Spiele erleben dürfen und heute natürlich berufsbedingt bist du immer noch da drin. Das ist ja eigentlich eine super spezielle Kombination, muss man mal sagen, mit der olympischen Erfahrung als Sportlerin und dann jetzt noch so präsent da vor Ort zu sein. Das sind bestimmt 2 total, auch unterschiedliche Erlebniswelten jetzt wahrscheinlich, wobei man sich wahrscheinlich von dieser Vorfreude und dieser Magie wahrscheinlich ja nach wie vor nicht freimachen kann. Das muss man aber mal sagen, du hast direkt bei deinen ersten Olympischen Spielen natürlich auch dann noch das Maximum erreicht, was man eben erreichen kann, nämlich eine olympische Goldmedaille gewonnen. Nimm uns kurz mit, wie bist du in die ersten Olympischen Spiele denn reingegangen? Also ich meine, wahrscheinlich, also ich kann es ja nur von mir so ein bisschen erzählen, bei mir ging es ja nie um Medaillen, da warst du ja schon irgendwie total happy, das als vor Ort erleben zu dürfen. Hast du schon da vor Ort die Ambition gehabt, du willst da aufs Treppchen und war das da schon realistisch oder war das so super Sahne, Sportwettkampf und hat einfach alles gepasst?
Das war für mich schon so, dass ich gut aufgestellt war. Also ich wusste, ich bin gut drauf und ich war tatsächlich im Jahr zuvor Vize-Weltmeisterin bei den Erwachsenen schon. Ja, da auch eigentlich noch Juniorenstarterin. Nichtsdestotrotz wusste ich, dass ich mit meinen Einzelleistungen wirklich gut dabei sein konnte. Aber ich war unterm Radar. Also ich war tatsächlich nicht in den, ne, das sind die Medals to watch und das ist das, was, glaube ich, sonst so von außen auch nochmal so ein bisschen Druck aufbaut. Also ich bin da tatsächlich, genau, wie ein eher unbeschriebenes Blatt in den Wettkampf gegangen, hatte tatsächlich dadurch auch vielleicht den einen oder anderen Vorteil, weil ich konnte den Wettkampf halt komplett für mich gestalten und für mich genießen und eben den einzigen Druck verspüren, den ich mir selber mache, der immer bei meisten Athleten auch groß genug ist, aber nichtsdestotrotz ist es einfacher, glaube ich, wenn man Einflüsse von außen nicht so viel abblocken muss, wie es dann der Fall ist, wenn man in einer Favoritenrolle an den Start geht.
Gut, wir haben ja mit deinen Schwestern hier schon über euer doch, wie soll ich sagen, sportverrücktes Zuhause gesprochen. Wie ist denn dieser Prozess gewesen? Ne? Also du warst ja dann, wenn ich das jetzt richtig weiß, also ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob in eurer Ahnengalerie nicht schon mal jemand bei den Olympischen Spielen war. Ja, aber jetzt kommt man aus einer sportverrückten Familie mit 2 jüngeren Schwestern, die ja damals noch im Teenie-Alter waren, ja, nach Olympia und die erleben das dann alles so mit. Und dann kommt man mit Gold nach Hause. Da musst du uns nochmal mitnehmen, weil das kommt mir so vor, als wären da ein paar Geschichten dabei.
Ja, nee, also grundsätzlich super sportverrückt, genau. Keiner so ganz extrem im Leistungssport eigentlich unterwegs, wie wir 3 das am Ende waren und sind. Aber schon, genau, einfach die Priorität. Meine Eltern haben auch die ganze Jugend uns unheimlich unterstützt. Ne? Wenn du Leistungssport als Kind machst, dann musst du ja irgendwann nochmal zum anderen Stützpunkt trainieren und so weiter. Dann sind das wirklich viele, viele Stunden Fahrzeit, die Eltern dafür oft aufbringen müssen. So war es dann auch bei uns und das haben unsere Eltern aber immer gerne gemacht und deshalb tragen sie natürlich einen riesen Teil auch dazu bei und hätten das auch nicht gemacht, wenn sie sonst, glaube ich, gar kein Interesse am Sport gehabt hätten. Also sie haben das dann auch immer verfolgt. Sie sind zu den großen Wettkämpfen als Fanbase angereist, haben dann immer ein Familienevent draus gemacht und auch da so sich vor Ort in Szene gesetzt, weil sie dann auch nicht leise in der Ecke stehen, sondern hat sich unsere Familie dann einen eigenen Ruf gemacht. Da waren meine Schwestern dann auch schon immer mit dabei. Auch bei dem entsprechenden, genau, Vize-Weltmeistertitel, den wir 2007 dann in Berlin gefeiert haben. Also wir hatten eine riesen Fanbase dabei und ich glaube, das hat ihn dann erleichtert. Und meine Schwestern haben mir dann im Nachhinein berichtet, erstmal wie frustriert sie waren, als sie das geguckt haben und gehört haben, dass ich halt auf Goldkurs war bei meinem Wettkampf. Sie mussten ganz normal in die Schule an dem Tag hatten mir dann berichtet, dass sie dann ihrer, ich weiß jetzt nicht, also ob sie sich für mich festlageln sollen, ob sie jetzt, glaube ich, die Deutschlehrerin oder so war, die dann gesagt hatte, nee, also jetzt hier live gucken, live Sport gucken oder ihr dürft früher nach Hause zum Sport gucken, nur weil eure Schwester da bei Olympia mitmacht. Nee, das gibt's nicht. Und dann waren sie erbost, dass sie da nicht die 2 Stunden von der Schule frei bekommen hatten, tatsächlich.
Und das war aber schon, das war schon ja Handy-Zeitalter, logischerweise jetzt vielleicht noch nicht ganz so crazy wie heute. Live-Ticker, also ich möchte jetzt hier an dieser Stelle niemanden in die Pfanne hauen, aber ich kenne Teenager, die durchaus während des Unterrichts Livestreams angucken. Ich kenne die
ja,
auch besser.
Aber,
also ich kenne die sehr gut.
Sehr gut. Du, aber das war ja tatsächlich, ist schon jetzt ein paar Jahre her, ne? Ja. Das war 2008. Übrigens, das ist heute, ich gucke gerade aufs Datum, das ist heute Jahrestag.
Ah, ehrlich?
Minus einen Monat, also der 22.8. war es.
Krass.
Dass wir da diesen Moment feiern durften. Nee, wir waren nicht so medienaffin. Also ich weiß es tatsächlich gar nicht genau, aber ich würde behaupten, nee, dass es für sie da keine Option war, da unterm Tisch auf dem Handy zu gucken, tatsächlich.
Also dann nach Hause gerannt und den VHS-Player zurückgespult, oder wie?
So, genau.
Also, ich sag mal, klar, Debbie und Rabea und du als große Schwester, die natürlich dann auch schon modernen Fünfkampf vorlebt, da liegt es nicht ganz so fern, dass die vielleicht zunächst auch ja in diese Sportart dann da einsteigen wollen, das ist ja klar. Jetzt ist ja moderner Fünfkampf eine komplexe Sportart. Wir haben hier häufiger Triathleten zu Gast, da sagen wir auch schon immer, dass es komplexer ist, 3 Sportarten eben zu trainieren, sind es ja 5. Da wäre jetzt wahrscheinlich spannend, ich glaube, das interessiert viele, wie fängt man das denn an? Hast du da jetzt von vornherein gesagt, ich hatte so ein Schlüsselerlebnis, ich muss moderne Fünfkämpferin werden, oder, das wäre jetzt für mich wahrscheinlich die wahrscheinlichere Variante, du hast 1 oder 2 dieser Sportarten schon mal gemacht und dann gedacht, boah, ich kann beide ziemlich gut und ich will mich nicht entscheiden, ich mache einfach noch 3 dazu.
Ja, tendenziell tatsächlich eher so. Ja, es war schon ein Zufallsprodukt. Ich bin immer vielseitig gewesen. Wie gesagt, meine Family war immer vielseitig. Ich habe auch Tennis gespielt und so und meine Eltern Handball. Und ich bin aber absolut untalentiert in Ballsportarten. Das habe ich dann festgestellt. Wir sind auch immer mal gelaufen. Ich habe Leichtathletik ausprobiert und bin dann aber beim Schwimmen gelandet. Also mit der konkretesten Leistungsorientierung, so dass ich dann auch eine Sportart irgendwie, ne, 6-mal die Woche oder so trainiert habe. Da habe ich, glaube ich, so, ja, die intensivste Zeit im Schwimmen hatte ich so zwischen 10 und 13 Jahren, als ich ja 10 bis 13 Jahre alt war. Und dann wurde bei uns in der Kleinstadt das Schwimmbad geschlossen, in dem ich trainiert hatte. Und dann musste ich eigentlich nach anderen Trainingszeiten und Orten fürs Schwimmen gucken. Und da sind wir mit der ganzen Trainingsgruppe damals in die umliegenden Schwimmbäder. Wer sich auskennt, ne? Ich komme aus dem Rheinland, aus dem schönen Niederkassel. Und dann sind wir nach Siegburg ins Schwimmbad und unter anderem aber auch nach Bonn. Und beim SSF Bonn gab es eben entsprechend auch die Fünfkampfabteilung. Mhm. Und die haben gesagt, ja, hier trainieren nämlich auch ab und zu die Triathleten mit. Wenn du, warum nicht auch eine reine Schwimmerin, die jetzt nicht direkt dem Schwimmteam dort angehörte. Aber ich kriege meine Trainingszeiten wenigstens. Und dann bin ich wirklich eigentlich mit dem Fokus, ja, ich mache hier Schwimmtraining, aber nur bei den Fünfkämpfern da rein eingestiegen. Und habe aber von dem Trainer dort, von meinem ersten Fünfkampftrainer, dann dem Kersten, die Prämisse gestellt bekommen, na, wenn du hier mittrainierst, dann musst du aber die anderen Sachen auch mal ausprobieren. Und ich habe gelaufen, also ein bisschen gelaufen bin ich, aber die anderen Disziplinen waren mir eher fremd. Also ich bin auch mal gerne als kleines Kind auf dem Pony gesessen, aber das war das dann auch alles. Ich hatte noch nie vorher einen Degen in der Hand und auch noch nie vorher dann eine Luftpistole. Und das kam dann dazu, aber das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dann irgendwann den Fokus umgelegt habe und gesagt habe, ja, ich sehe eher meine Perspektive in dem Mehrkampf und das macht mir Spaß. Ich habe eine coole Trainingsgruppe auch da und dann habe ich nach einem Jahr beschlossen, ja, da investiere ich gerne mehr.
da schließt sich ja direkt die Frage an, bei Triathleten haben wir das auch eigentlich als Standardding, wie viele Stunden hat eure Woche, ja, und wie schafft man das irgendwie, das alles in diesem Trainingspensum zu überleben, irgendwo zu planen, wie macht man das mit 5 Disziplinen, jetzt haben wir 7 Tage in der Woche, ja, man kann sicherlich mehrere Sachen an einem Tag machen, leichter wahrscheinlich, wenn man irgendwann schon Profi ist, schwieriger, wenn man noch zur Schule geht oder vielleicht irgendwas studiert oder arbeitet. Wie macht man das? Man schläft nur noch 4 Stunden oder wie hast du das gelöst für dich?
Nee, das ist ja das Schöne im Sport, da gehört die Regeneration noch so unbedingt zum Plan mit dazu. Ich war aber jemand, der immer auch genau in der Schule regenerieren konnte oder in der Vorlesung regenerieren konnte. Ich musste mich dazu irgendwie nicht ins Bett legen und das gab mir ein bisschen mehr Flexibilität. Und ja, genau, mit einer Disziplin an einem Tag kommst du tatsächlich nicht wirklich weit, sondern wir haben eigentlich so 4 am Tag trainiert. Zu Schulzeiten vielleicht eher dann noch 3, weil ich auch nicht auf einer Sportschule war, sondern auf einem normalen Gymnasium und dann meine Trainingszeit dann am Nachmittag so zwischen 16, 17 und 20, 21 Uhr lag, so dass wir da dann entsprechend 3 Disziplinen nacheinander trainiert haben. Später dann nach der Schule und zu Studienzeiten und wo es dann für mich auch professioneller wurde und mit klarerem Fokus, das Ganze dann ein bisschen aufgeteilt und ein bisschen systematischer auch kombiniert, dass man zum Beispiel erst läuft und dann schießt in der Reihenfolge oder erst reitet und dann läuft, dass du merkst, wie das von also welchen Impact das denn der Muskulatur natürlich dann auch hat, wenn du geritten bist und dann ganz kurz dich aufwärmst und dann läufst. So, das hat danach erst mit an Relevanz gewonnen und hat dann deshalb natürlich den Tag ein bisschen mehr strukturiert.
Ich habe gedacht, du wärst zum Freibad geritten, ja? Ja. Wärst dann kurz zur Kirmes gelaufen und hättest da noch ein bisschen Luftpistole geschossen. Das ist so habe ich mir das jetzt vorgestellt.
Ja, so ist ja aber tatsächlich die ursprüngliche, die historische Geschichte dazu. Here we go. Ja.
Ich habe ein sehr schönes Zitat dazu gefunden. Das wird Pierre de Coubertin zugeschrieben. Ob das jetzt stimmt, ist wieder eine andere Frage. Ja? Also, Zitat fängt jetzt an. Einem Meldereiter wird im feindlichen Gelände sein Pferd getötet. Er verteidigt sich zunächst mit dem Degen, bahnt sich dann den weiteren Weg mit der Pistole, muss durch einen Fluss schwimmen und legt die letzte Strecke bis zum Ziel querfeldein laufend zurück. Zitat Ende.
Richtig, und dann konnte er
die Genese sein dieses Sports.
Richtig, in der Tat, die kennen wir auch so. Und dann konnte die Meldung trotzdem noch überbracht werden.
Ja, also nicht nur an einem Stück, sondern auch noch guter Dinge dann, ja.
Das weiß ich jetzt nicht, wie das dann damals war oder gewesen sein muss.
Nee, das und war es ja ein ist tatsächlich ein gedankliches Szenario, was er sich gedacht hat, ja, weil in den ersten Abfolgen der Olympiade war das ja so, dass die Leute, die modernen Fünfkampf gemacht haben, ja aus dem Militärbereich kamen. Weil da war das ja tatsächlich zu deren normaler Ausbildung, gehörte das ja mehr oder weniger dazu.
Richtig. Und dann hattest du aber tatsächlich pro Disziplin auch einen Tag. Also dann hat der Fünfkampf am Anfang tatsächlich auch 5 Tage dann gedauert. Und es wurde immer weiter reduziert. Und jetzt sind wir tatsächlich eher bei dem aktuellen Format, was die Zeitspanne angeht und die Möglichkeiten, ne, sozusagen sich zwischendurch irgendwie spezifisch auch zu erwärmen, eben rausfällt, tatsächlich mehr Richtung dieses 5 Disziplinen direkt hintereinander, eher wie eine Art Triathlon, als dass man jede Disziplin sozusagen einzeln für sich betrachtet und absolviert. Nicht ganz, aber die Richtung ist schon da sehr stark hineingeschlagen.
Hilf mir nochmal, 2008 London, erste Mal in dieser Fokussierung, ne? Und an einem Ort.
Peking, oder?
Genau, ja, 2008 war es tatsächlich noch komplett jede Disziplin für sich. Da haben wir mit Pistolenschießen angefangen und das Laufen erst ganz am Ende des Tages gehabt. 2012 war das Format dann so, dass wir diese Art Sommerbiathlon, das Laufen und Schießen kombiniert, das erste Mal dabei hatten. Genau, und wie gesagt, jetzt hat sich der Zeitrahmen immer weiter zusammengeschrumpft, so dass ich auch zum Beispiel für jede Disziplin sonst mich separat erwärmen konnte. Und jetzt in Paris wird es so sein, dass da gibt's einmal Erwärmung vorher und danach gibt's die Disziplinen so schnell hintereinander, dass dafür dann keine 2 Stunden gebraucht werden. Und du dann genau natürlich auch als Zuschauer dann den Vorteil hast, da möglichst viel in kürzester Zeit von mitzunehmen.
Nochmal, weil mich das wirklich interessiert. Wenn du jetzt an eine Kirmesbude gehst, ja, und mit so einer, es ist ja ein Luftgewehr meistens, ne, aber du würdest da mit einer Luftpistole, die gibt es hin und wieder auch mal, würdest du da jede Rose runterschießen?
Das kommt darauf an. Manchmal hat man das Gefühl, die sind präpariert.
Ja, ja, das ist halt das Gewehre.
Damit man nicht so viele Teddybären rausgeben muss oder Rosen. Ne?
Richtig, genau. Du musst halt gucken, wo die ersten zwei Fehlschüsse hingehen und dann musst du dann entsprechend anders anhalten und visieren. Ja, aber ich glaube, dadurch habe ich den Grundumgang damit entsprechend schon gelernt und einen gewissen Vorteil. Also sicher nicht eine hundertprozentig garantierte Trefferquote, aber da schon ein bisschen Gefühl für.
Was hat man denn nach so einer Karriere noch im Keller oder in der Garage stehen von diesen ganzen Materialien, Instrumenten und so, die du gebraucht hast für deinen Sport?
Ein Pferd meistens, nicht was. Aber auf jeden Fall ein Degen, also auf jeden Fall ein Degen, weil den habe ich bei Lena und ihrem Mann, bei Alex schon mal in die Hand nehmen dürfen, weil ich in meinem Leben ja auch noch nie einen Degen in der Hand hatte. Wo kommst du auch sonst mit einem Degen mal in Berührung? Jetzt nicht so üblicherweise, aber ich weiß nicht, ob es den noch gibt, aber wahrscheinlich schon, ja. So ein paar Sachen wird man sich ja wahrscheinlich schon aufbewahren.
Doch, doch. Und es gibt so die nähere Zeit nach dem Aufhören, ne, wo man sich auch erstmal emotional, glaube ich, gar nicht von Dingen trennen kann und mag. Und ich habe auch noch ein bisschen gefochten tatsächlich. Also ne, reines Fechten, weil mir das auch einfach viel Spaß gemacht hat und dann eine coole auch da Trainingsgruppe hatte und dann zweimal die Woche abends in Berlin da noch ein bisschen fitscheln konnte. Das hat mir viel Spaß gemacht. Deshalb hatte ich dann tatsächlich noch die Klamotten und irgendwann habe ich nicht mehr reingepasst. Und dann habe ich mir keine neuen Klamotten mehr gekauft. Und ja, in der Tat, also ich war immer vielseitig und ich habe eigentlich jede Disziplin sehr geliebt und geschätzt. Ich habe dann auch gesagt, ich will auf jeden Fall einmal Marathon laufen und habe mich dann auf den Berlin-Marathon vorbereitet ein bisschen und den im Ziel Sub-3 absolviert. Ich habe jetzt auch noch eine Reitbeteiligung. Also ich gucke, dass ich tatsächlich regelmäßig noch aufs Pferd komme, einfach weil es mir der Umgang mit dem Tier Ruhe gibt, der holt mich so komplett aus meinem Alltag raus. Das ist so der Unterschied zum Laufen, den ich glaube ich so herausstellend finde, dass du da musst du dich 100% aufs Pferd konzentrieren. Wenn du das nicht tust, dann macht's ne halt vielleicht komplett was es will. Und wenn du beim Laufen, da kannst du aber so genau die Gedanken schweifen lassen, ne, kannst irgendwie ja Ideen, Pläne schmieden. Und dich da komplett den Gedanken hingeben, das ist so der große Unterschied. Aber ich mag in der Tat beides gerne. Jetzt habe ich nicht mehr so viel Zeit für alles.
Ja, also du bist ja inzwischen auch Mutter und hast einen Job, der jetzt, sagen wir mal, nicht direkt 9-to-5 ist. Dann noch 5 Sportarten unterzubringen, das ist ja wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen too much. Ne? Ich erzähle mal so die Verbindung, die ich überhaupt jemals mit modernen Fünfkampf hatte. Also zum einen natürlich Löwe von Bonn, ja, eines der größten Fechtturniere, die es gibt, wo natürlich auch immer endlos moderne Fünfkämpfer dabei waren. Klar, natürlich auch durch diese Vereinsnähe, ja, da zum SSLF nehme ich an. Und mein Schwimmdozent an der Sporthochschule, ja, das war ja mein größter Fehler, den ich jemals gemacht hatte, nämlich montags morgens, erste Stunde, 7.30 Uhr, im Wintersemester, also in meinem ersten Semester, ne, das macht man ja nur einmal, schwimmen.
So das ein, ist hart.
Nee, das ist Blödsinn, um es mal ganz klar zu sagen. Man ist einfach nicht bereit, ja, im Winter dann da reinzuspringen. Das war jetzt nicht so anspruchsvoll, alles okay. Und ein sehr netter Mensch, Elmar Frings, ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt, der war lange Jahre noch als Dozent an der Sporthochschule, auf dem zweiten Bildungsweg, glaube ich, ja überhaupt erst studiert. Und der war moderner Fünfkämpfer bei den Olympischen Spielen, ich meine 64 und 68, also way back. Ja. Aber ja, sowas wie, das sind ja so Leute, die dann die nächsten Generationen motivieren, heranholen aus unterschiedlichen Beobachtungen, unterschiedlichen Sportereignissen.
Ja, das stimmt. Aber den habe ich leider nicht mehr persönlich kennengelernt. Ich weiß nur auch, dass er war der Mentor meiner späteren Mitbewohnerin war, die auch Fünfkämpferin war, mit der ich aber zusammengezogen bin. Witzigerweise, da hat sie keinen Fünfkampf mehr gemacht. Okay. Aber in der Tat eine Größe, Emma Frings war schon eine Größe im Fünfkampf und hat den Sport schon sehr geprägt, ja. Und? Aber ja, nein, 7 Uhr, also oder grundsätzlich früh Training und als erste Disziplin schwimmen zu haben, überlege ich gerade auch, ob ich das jemals gut gefunden habe. Ich glaube,
gemacht, doch. Gemacht, ja, gut gefunden, nein.
Richtig, genau, gemacht oft, weil es auch irgendwie dann manchmal die Trainingszeiten nicht anders hergegeben haben oder so. Aber doch, es gibt ein Szenario, wo das cool war, und zwar bei den Trainingslagern in Colorado Springs, die wir mehr oder weniger regelmäßig hatten, aber das war dann unser Höhentrainingslager, weil die ein riesen Sportzentrum dort hatten, wo wir eben auch all unsere Disziplinen unterbringen konnten. Da haben wir morgens eine Schwimmzeit gehabt und danach gab es dort ein riesiges Frühstücksbuffet. Mm. So mit allem, was du dir vorstellen konntest. Und dann war es cool, du hast schon die erste Disziplin geschafft. Du weißt, ne, es kommen an dem Tag noch irgendwie 3, 4 weitere oder so, aber du hast eine schon geschafft und dann hast du echt Zeit für so ein richtig ausgiebiges Frühstück und dann hast du da Waffeln und alles auf dem Buffet mitstehen, was wir dann auch tatsächlich essen durften. Also wir hatten auch einen sehr hohen Grundumsatz, so dass du, wenn du geguckt hast, ne, alles, wenn du gut regenerierst, Immunsystem steht, dass da nichts dagegen spricht, wenn du da täglich auch eine Waffel isst.
Weil du es gerade ansprichst, bezogen auf Ernährung, ist ja auch von Sportart zu Sportart sehr unterschiedlich, wie da auch von Betreuerseite damit umgegangen wird. Wie ist es bei euch? Habt ihr am Ende, zumindest dann im Profibereich, hattet ihr einen Heimtrainer oder Bundestrainer oder in Personalunion, oder hattet ihr schon nochmal irgendwie mit Spezialisten für die Einzelsportarten zusammengearbeitet und es gab eine Person, die das so ein bisschen delegiert hat oder Schwerpunkte gesetzt hat, je nach individuellen Bedürfnissen? Wie muss man sich das vorstellen? Weil ich stelle mir das jetzt, also außer es ist ein ex-moderner Fünfkämpfer oder Fünfkämpferin, die dann halt diese Erfahrung vielleicht auch hat, aber die wachsen ja wahrscheinlich auch nicht auf Bäumen.
Nee, das stimmt. Aber so war das bei uns. Also die Kernkoordination über die Kim auch als langjährige Fünfkämpferin und als dann meine langjährige Bundestrainerin. Plus, ich hatte dann einen Heimtrainer, mit dem ich hauptsächlich Laufen und Schwimmen trainiert habe, den Peter. Und der hat mit mir auch so ein bisschen die Wettkampfpläne gemacht. Und mit dem habe ich so meinen auch Wochentrainingsplan mal so besprochen. Ich habe allerdings in der Koordination schon sehr viel selbst übernommen, gerne. Dadurch, dass ich dann aber auch die Freiheit hatte, das mit meinem Studium zu kombinieren und so, und mir dann natürlich auch hier und da eine Trainingseinheit schieben musste, habe ich mit den einzelnen Disziplintrainern, die ich dann hatte, auch viel selber koordiniert.
Sag mal, berüchtigt ist ja, dass Sportler, die sehr gut unterwegs sind, so von der physiologischen Vorbereitung, bei den anderen Sportarten mal vorbeischauen und die ärgern gehen. Wo konntest du im Leistungsbereich mal eben ärgern gehen?
Im Fechten tatsächlich. Ah, okay. Fechten war meine beste Disziplin. Da bin ich sogar dann Berliner Meisterin.
Okay.
Obwohl, nein, stimmt nicht, das war ich im Reiten sogar auch einmal.
Okay.
Aber im zum Beispiel Laufen und Schwimmen wäre ich davon am weitesten entfernt, weil einfach die Physis da dann doch noch zu viel Spezifik abfordert. Was man mit Talent so in den technischen Disziplinen, glaube ich, und auch Erfahrung dann einfacher kompensieren kann.
Wobei ich
aber auf jeden Fall kenne Erfolge, auch Leute, die ja
aus Darmstadt, die dann, also zumindest so regional, ne, mal zu Läufen hingegangen sind, und dann, weil du da ja gar keinen Druck hast, ne, weil du gehst da ja einfach hin und läufst. Ja, und
das
dann
stimmt.
Bei so Crossläufen oder sowas, da konnten die schon auch mitlaufen, ja.
Ja, genau. Das kommt immer darauf an, so ein bisschen, genau, wo hast du dann auch deine Stärke? Wir hatten ein paar, ne, genau, die tatsächlich dann auch hier einen Nico Mochebon, der ist dann vom Fünfkampf, ne, in die Leichtathletik gegangen. Der hat dann auch im Lauf, ein bisschen wie meine Schwestern, nur ein bisschen kürzer in der Distanz, da sein Talent entdeckt gehabt und dann gesagt, dass taugt ihm so viel, dass er nicht erst warten will, bis er genau mit dem Fünfkampf abgeschlossen hat, sondern dass das sich lohnt, da frühzeitig schon mal intensiver reinzusteigen. Aber ja, in der Tat, ich habe auch deutsche Meisterschaften im Fechten mitgemacht. Wie gesagt, das aber eher in den technischen Disziplinen. Ich bin auch die Volksläufe mitgelaufen und war da jetzt nicht immer unter ferner Liefen. Aber genau, tendenziell, ich glaube, was ist denn meine Bestzeit auf 10? 37 oder so. Also jetzt, ne, nicht Rocket Science, aber dafür, dass wir genau sonst eigentlich eher auf 3000 Gelände unterwegs waren, wo du die Zeiten dann auch mal schwerer miteinander vergleichen kannst, war das, glaube ich, ja, zufriedenstellend.
Absolut, ja, aber nimm uns noch mal mit zu deinem Olympiasieg, weil da war ja noch Laufen am Ende. Wie war das da unterwegs? Das ist ja im Gelände dann, ja. Was passiert da? Was passiert in deinem Kopf? Ja, ab wann hast du eine Idee gehabt? Oh, das kann jetzt hier eine ganz große Nummer werden. Wie war das, als du losgelaufen bist? So diese ganzen Phasen, weil das ist schon spannend. Weil im Prinzip ist ja moderner Fünfkampf ein Sport, wo man sehr viel ja mit dem Kopf beschäftigt ist, allein durch den Wechsel der Disziplinen, ganz anderer Fokus, Abrufen von entsprechenden Mechanismen und so. Also man ist ja sehr beschäftigt.
Mhm.
Und da hinten kannst du ja bisschen nur noch laufen, ne?
Genau, richtig. Ja, du kannst es ja schon so ein bisschen mit dem Zehnkampf vergleichen. Mhm, okay. Bei uns geht's dann am Ende eigentlich nur über den einen Tag, aber nichtsdestotrotz, genau, musst du dann gucken, dass du zwischen den Disziplinen, ne, die eine Disziplin abhaken kannst. Also da, ne, kurz, mir hat's mal geholfen, einmal Revue passieren zu lassen, kurz ein erstes Learning mitzunehmen, was, ne, muss ich auf jeden Fall beim nächsten Mal besser machen. Und damit konnte ich es abhaken und mich sofort der nächsten Disziplin widmen und mich da genau dann ganz tief so in die Technik rein denken, was mir dann geholfen hat, wieder auch alle anderen Gedanken auszublenden. Auch dieses, was könnte, würde, was hätte, wenn, das kommt immer dann, ne? Und das ist eigentlich nicht hilfreich, sich dann damit in dem Moment zu beschäftigen, sondern ich habe mich immer dann auf meine Technik fokussiert, auf meine Lauftechnik, auf meine Schwimmtechnik, auf die Aktionen im Fechten, sodass mir das geholfen hat, da den Fokus tatsächlich zu bewahren. Und auf das Beispiel Peking bezogen, ja, das ist dann nicht einfacher geworden im Laufe des Tages, als ich natürlich gemerkt habe, wie sich, ne, so die eine Disziplin nach der anderen auch erfolgreich dann, oder ich sie erfolgreich absolvieren konnte. Ich hatte schon immer den Tick, ich habe dazwischen mir keine Ergebnisse angeguckt. Also wenn du mich auch mal, wenn dann mich zwischendurch ein Journalist gefragt hat, wie sehen Sie jetzt auf Platz? Und dann habe ich mir am liebsten die Ohren zugehalten und wollte gar nicht wissen, auf welchem Platz ich zwischendurch bin und welche Punktzahl ich genau gemacht habe. Weil meine Schwimmzeit kann ich an sich einschätzen, ne? Die Zeit, die ich dann geschwommen bin und die Art und Weise, wie ich meine Fechttreffer gemacht habe, war dann für mich wichtig. Und ich wollte dieses Gesamtergebnis mal gar nicht vor Augen haben, weil es mich abgelenkt hat. Und dann war es vorm Laufen. Und wie gesagt, auch da wusste ich nach dem Ritt mit, ne, nur einem Abwurf, okay, ich werde jetzt schon irgendwo vorne mit dabei sein. Und eine Medaille ist durchaus mehr als realistisch. Und dann weiß ich noch, dass ich auf der Physiobank kurz lag, einmal zum Beine lockern, bevor es losging. Und da hatte ich ganz schön die Hosen voll. Und da eben nochmal wieder diese Zeit, ne, diese, genau, wo dann die Gedanken kommen und du sie eigentlich dann wegschieben musst oder möchtest, weil sie in der Vorbereitung jetzt auf das anstehende Rennen mich zumindest mir nicht helfen. Und ich stand am Start und habe gedacht, oh, jetzt bloß nicht eingeholt werden. Ich hatte wirklich eher Angst und ich habe dann auch im Ziel als erstes Erleichterung gespürt, als so richtig diese Brenn, diese große Freude, boah, geil, ich habe jetzt einen Olympiasieg eingefahren. Es war eher so, puh, zum Glück hat mich keiner eingeholt im Laufen.
Also dazu mal, kurz die Info. Für alle zu Hause, ne? Gundersen-Methode, ja, also man geht genau mit dem Abstand runtergerechnet auf Sekunden in den Lauf rein. Ist ja auch eine Diskussion, die es schon sehr lange gibt und die ich jetzt allein aus optischer, dramaturgischer und Fernsehsicht deutlich auch für den Mehrkampf, also sowohl Siebenkampf bei den Frauen, ja, als auch Zehnkampf bei den Männern befürworten würde, weil dann ist, ja, der Sieger wenigstens auch als erster im Ziel. Aber dann kommt ja genau das, dann ist ja diese Jagdnummer, ne? Weil du wirst dann gejagt. Ne? Das ist ja auch psychologisch nicht so eine angenehme Situation.
Genau, du kannst sozusagen, wenn du gestartet bist, eigentlich nur noch verlieren. Das ist so diese Ausgangssituation, wenn du als, ich fand immer so vierter, fünfter Platz zum Starten ganz gut, weil ich wusste, ich war eine ganz gute Läuferin und du weißt, es geht nach vorne, ist alles möglich in die Medaillenränge. Wenn es, ne, nicht klappt oder so, dann hast du aber nicht alles verloren. Oder wenn du um einen Platz, wenn dich einer dann überholt und du hast trotzdem zwei überholt, dann bist du trotzdem weiter vorne am Ende in der Platzierung. Und das war tatsächlich bei dem Rennen auch, glaube ich, somit das erste Mal in der Form, dass ich so weit dann vorn allein gestartet bin. und mich tatsächlich aber vor dem Lauf ganz kurz mit Kim Dartz dann schon meiner Trainerin hingesetzt habe und da einmal die Liste angeschaut und sie nur zu mir meinte, es gab dort eine ukrainische Fünfkämpferin, die allerdings einige Jahre später des Dopings überführt wurde. Aber nichtsdestotrotz, damals so, ja, das ist die stärkste Waffe im Feld. Ich hatte, glaube ich, 35 Sekunden auf, müsste ich vorstellen, ne? 3000 Meter, 35 Sekunden. Es ist schon eigentlich sehr viel, eigentlich sehr komfortabel. Aber ich hatte wirklich Angst, dass sie mich einholt. Und dann haben wir nur beschlossen, okay, Lina, selbst wenn sie am Ende irgendwann bei dir dran ist, dann musst du dir vorstellen, sie musste erstmal diese 35 Sekunden aufholen. Die Körner hast du dann am Ende noch mehr. Das war dann unsere Taktik.
Ja, übrigens, das ja mit dem nachher des Dopings überführt, ist ja noch schlimmer. Ja, jetzt nur mal gedacht, sie überholt dich, du gewinnst Silber, immer noch. Ja.
Das kriegst du nicht mehr wieder.
Ja. Aber dieses Erlebnis, ja, never ever kommt das zurück. Ne?
Nein. Ich war auch sehr stolz im Nachhinein, also dieser Moment, ne, als es dann hieß, dass sie da nicht mit fairen Mitteln gearbeitet hat, hat mich einfach nochmal bestätigt gehabt. Weil ich wusste ganz klar, dass ich mich an alle Regeln gehalten habe. Und das war im Nachhinein tatsächlich nochmal so ein kleiner, stolzer Moment. So, ja, das geht auch so.
Dann kann ich mir nur bedingt vorstellen, aber da bricht ja dann eine komplett neue Welt ein, sozusagen, wenn du da über die Ziellinie gehst. Ich weiß nicht, das Medieninteresse sonst bei internationalen Meisterschaften, EM, WM im modernen Fünfkampf.
Ist riesig.
Habe ich kein, wollte gerade sagen, habe ich jetzt kein Bild, will ich jetzt deswegen aber auch nicht sagen, dass es da nichts ist. Wahrscheinlich ist da schon irgendwie, sind relevante Medien irgendwie vielleicht auch vor Ort manchmal. Ich könnte mir vorstellen, im Rahmen von Olympischen Spielen ist es anders gewesen. Und da muss man auch sagen, du warst ja damals Anfang 2022. Mhm. Das heißt ja auch zu Beginn der Karriere, erster, dann, also ganz großer Erfolg nach dem Vizetitel bei der WM das Jahr davor und dann auf dieser Bühne. Kann man das so vor Ort, also hast du das so die Tragweite direkt irgendwie realisiert, was das jetzt macht auch und auch weiter in deinem Leben natürlich? Du wirst ja dann überall logischerweise und vollkommen zu Recht immer als Olympiasiegerin angekündigt.
Mhm. Nee, gar nicht. Tatsächlich haben erst die Monate danach dieses Ausmaß gezeigt und auch dieses Interesse, zum Beispiel dieses Interesse an der Medaille. Wir haben vorher auch Medaillen oder ich habe vorher auch Medaillen gewonnen. Die waren aber jetzt nicht besonders hochwertig und es war nett, dass du irgendwas erreicht bekamst, aber auf einmal gab es diesen Hype um diese olympische Medaille und jeder wollte sie anfassen und sich mal umhängen und ich konnte das überhaupt nicht nachvollziehen. Ich hatte sie dann auch genau 2 Wochen, glaube ich, danach dauerhaft umhängen und so sieht sie nämlich auch aus. Sie hat so, ne, Gold ist ja so ein weiches Metall und die hat jetzt überall so Knöpf- und Reißverschlussabdrücke drauf, also ist eine sehr lebendige Medaille geworden danach. Und das hat die Zeit geprägt. Also tatsächlich, ne, die Reaktionen von außen, die haben das diese Tragweite eigentlich erst erkennen lassen. Wobei ich im Nachhinein auch immer sage, wir hatten 2015 auch Weltmeisterschaften in Berlin, also sozusagen Heimspiel für mich nochmal. Und wenn ich mal so nach dem emotionalsten Wettkampf sonst gefragt werde, kommen die beiden sich schon sehr nah, weil genau das, was ich eben beschrieben hatte, was ich in Peking nicht hatte, 2008. So, ich komme da als Newcomer, ne, irgendwo her und mache da mein Ding. So war es umgedreht 2015 in Berlin. Da war ich dann das Gesicht dessen und da gab es dann tatsächlich viel Aufmerksamkeit und Interviewanfragen und diesen Druck von außen, den habe ich schon gespürt. Und das war mit auch da wiederum der emotionalste Moment, dann zu sagen, also als ich dann gewonnen hatte, sagen zu können, boah, cool, damit konnte ich umgehen und auch trotz dessen sozusagen habe ich es geschafft, so für mich eine super Leistung abzurufen.
Wenn ich das noch richtig weiß, sind beide diese Berliner Veranstaltungen ja live gelaufen bei uns und natürlich hat das auch was verändert für die Olympischen Spiele in London. Also erstmal dieses etwas, also noch stärker komprimierte Format. Aber natürlich, Moment, da ist Entscheidung Fünfkampf, Lena, ja, Achtung, ja, müssen wir groß planen. Das hat das schon bewirkt, ne, dass du da Gold gewonnen hast in Peking. Also das verändert ja die Sicht auf auch die Randsportarten logischerweise. Mhm.
Ja, aber es ist auch interessant, wenn du das als aus Athletenperspektive betrachtest, genau, war das für mich immer schwer, auch nachvollziehbar, weil genau alle 4 Jahre oder ne, dann kamen alle der Hater nach 4 Jahren wieder gesehen haben, so, oh, wer war der letzte oder die letzte Olympiasiegerin? Mhm. Und damit haben sie mich automatisch wieder in eine gewisse Favoritenrolle positioniert. Wobei ich mich da auch gesehen habe, aber nicht, weil ich 2008 gewonnen hatte, sondern weil meine letzten Wettkämpfe auch ne, 2010, 2011 in den Jahren davor wirklich gut war und ich da viel mit auf dem Podium war. Und das war für mich eigentlich das Ausschlaggebende zu sagen, ja, ne, alles ist drin, ne, Garantie hast du für nichts, aber es ist alles drin. Und die Begründung von außen war immer die, ja, sie war ja 2008 Olympiasiegerin und deshalb ist sie jetzt in dieser Favoritenrolle. Ja, das musste ich immer wieder gerade stellen, interessanterweise. Wobei es natürlich schön ist, dass das dafür sorgt, dass dann entsprechend ne, dann auch das Medieninteresse dann da ist.
Hat rückblickend der Olympiasieg Olympische Spiele danach für dich leichter oder schwerer gemacht? Oder einfach, gut, anders sowieso, weil jede Spiele sind ja irgendwie anders, aber was würdest du denken, wenn du damals nicht Gold gewonnen hättest oder vielleicht erst bei den zweiten oder dritten Spielen? Glaubst du, es wäre irgendwie ein anderes Erlebnis gewesen? Hast du mehr Druck empfunden? Also vielleicht auch den du dir selber gemacht hast, eben nicht nur von außen, haben wir ja vorher schon kurz drüber gesprochen.
Ja, ich glaube schon. Also ich glaube erstmal, es ist genau diese retrospektive Betrachtung, die habe ich erstmal danach eingenommen und dann Revue passieren lassen, aber erst zum Ende der Karriere. So, was fand ich gut, dass ich direkt am Anfang den größten Erfolg hatte und danach nicht mehr. Ich meine, ich hatte die Chance danach, genau, habe sie nicht immer dann beim Schopf ergreifen können. Oder hätte ich es lieber andersrum gehabt. Ich hatte das Beispiel mal vor Augen von Fabi Hambüchen, der zum Beispiel auch ja mit Ankündigung in so seinen letzten Wettkampf geht, seine letzten Olympischen Spiele und dann eben mit so einem Erfolg nach Hause zu gehen. Ob ich das emotional vielleicht schöner gefunden hätte, dass man sich sozusagen in der Karriere steigert und du hast dann später sozusagen deinen großen Moment, den du feiern kannst. Nee, und ich glaube, im Nachhinein war es gut. Wie gesagt, ich glaube, es war ein riesen Türenöffner für mich, dieser Erfolg von Anfang an. Der stärkt natürlich auch das Selbstbewusstsein, was du dann in weitere Wettkämpfe immer mitnehmen kannst. Deshalb, ist, glaube ich, immer so, je nachdem, mit welchem Auge ich drauf schaue, in dem Moment selber, genau, ist es natürlich auch ein bisschen Druck, der einfach dazu kommt, zu sagen, es macht es dir dann schwerer, dich wieder in Olympischen Spielen zu positionieren, weil du hast ja schon das Maximal erreicht, also musst du es vielleicht wieder tun. Aber ich habe versucht, genau, die Wettkämpfe dann einfach nicht so zu betrachten, sondern direkt mich von Disziplin zu Disziplin immer zu hangeln.
Wie oft hast du erklärt, welche Disziplinen zu modernen Fünfkampf gehören?
Weiß ich, kann nicht mehr zählen.
Wie oft haben die Leute gedacht, dass du Radfahren dabei hast oder Stabhochsprung?
Genau, nee, Stabhochsprung seltener, Radfahren sehr häufig Radfahren. Dabei fahre ich wirklich nicht gern Rad. Es ist interessant, weil ganz viele haben das auch als Ausgleich. Ganz viele, richtig, ne, Philipp? Ja, richtig. Absolut, aber du hast jetzt, glaube ich, ein besseres Fahrrad als ich, weil ich habe weiterhin meinen Drahtesel, mit dem ich auch an der U- und S-Bahn einfach mal stehen lassen kann, ohne dass er wahrscheinlich geklaut wird.
Wahrscheinlich geklaut wird, man weiß es nicht in Berlin, aber ich sag mal so, Olympische Spiele zu gewinnen in jungen Jahren kann vielleicht ja für die weitere Karriere insofern ein Segen sein, dass man sich über Geld nicht so viel Gedanken machen muss, weil nimm uns da vielleicht auch mal mit, moderner Fünfkampf würde ich jetzt von außen betrachtet sagen, ist jetzt innerhalb dieser gesamten olympischen Sportarten sicherlich jetzt nicht unbedingt eine der privilegiertesten Disziplinen oder Sportarten, würde ich mal sagen, weil es gibt ja, das ist ja ein Phänomen, alle gucken immer gerne olympische Spiele an und diese Vielfalt an Sport im Fernsehen und dann hast du aber bei 4 Jahren natürlich ganz viele Sachen, die halt nicht Fußball, Tennis und dergleichen sind und oftmals nur so Special Interest verfolgt werden können überhaupt. Ich glaube, viele Kolleginnen und Kollegen sind ja darauf angewiesen, am Ende des Tages irgendwie ein Sportförderprogramm der Bundeswehr oder der Polizei auch anzunehmen, um das finanzieren zu können. Wie überhaupt diese ganzen Reisekosten, kannst du uns gleich sagen, wie das zustande kommt und mit den Pferden und all das, es ist ja wahrscheinlich auch recht aufwendig. Wie war das für dich? Haben da die Olympischen Spiele verändert? Also hast du große Partner gewinnen können, die das dir erleichtert haben? Weil du warst ja, glaube ich, nie bei der Bundeswehr und bei der Polizei, sondern wie gesagt, du hast studiert parallel zum Sport und dann hast du auch frühzeitig ja, glaube ich, auch schon angefangen zu arbeiten nebenher.
Mhm. Ja, ich bin aber tatsächlich alle Stationen der Förderung der Sporthilfe durchgegangen. Okay. Also von, ich war immer Kaderathletin. Das hat mir erstmal schon natürlich eine gute Grundlage, also Grundvoraussetzungen gegeben. Und dann habe ich da bis zur Elite-Plus-Förderung so dann in der Vorbereitung zu den Spielen immer eine optimale Unterstützung für mich dann erfahren. Nichtsdestotrotz, genau, das so, reicht dann trotzdem nicht, um dich komplett zu finanzieren. Ich hatte aber, da hat sich eins nach dem anderen doch ja so ein bisschen auch ergeben. Ich habe mich dann direkt am Anfang beim nach 2004 bei so einem Olympic Solidarity Projekt beworben gehabt. Da musstest du halt ne, halbwegs ordentliche Noten in der Schule haben. Ich glaube, man musste mal ein Ehrenamt machen und du musstest genau, studieren, also nicht nur profimäßig trainieren, und dann hast du da auch eine super Unterstützung, anderthalb Jahre in Vorbereitung auf die Spiele bekommen gehabt, sodass die eigentlich alle Rechnungen mit übernommen hatten und ich damit eben schon vorankam. Und so kam ein Projekt zum anderen und dann, genau, hatte ich 2008 gewonnen und natürlich hat das auch aus der Privatwirtschaft dann Vorträge ermöglicht. Am Anfang habe ich das genutzt, genau, dann den einen oder anderen langjährigen Partner daraus mitgenommen. Adidas ist daraus dann entstanden, Zellagon, das waren ja diese Partner, die mich danach halt tatsächlich das Jahrzehnt mit durch begleitet haben.
Nochmal, weil mich das halt auch wirklich interessiert mit den Pferden. Also während des Wettkampfes müsst ihr ja mit zugelosten Pferden unterwegs sein. Hast du denn selber auch zwingend ein Pferd haben müssen in der Zeit oder reicht nur in An- und Abführung eine Reitbeteiligung, um entsprechend sich sportlich vorzubereiten?
Genau, also ich habe es auch immer eher im Gegenteil betrachtet. Je mehr verschiedene Pferde du geritten bist, auch im Training, in der Vorbereitung, desto besser warst du am Ende im Wettkampf vorbereitet, auch nicht schnell mit einem Pferd anzufreunden und zu merken, was braucht das jetzt, wie tickt das, wie klappt das am besten mit uns beiden. Und deshalb hatten wir auch einen Pool an Trainingspferden, das in Berlin über den Landesverband betreut und organisiert wurde. Wir sind viel dann zu Trainingslagern an unterschiedliche Ställe gefahren, Verkaufsstelle oft, wo die Pferde dann die unterschiedlichen Reiter auch gewöhnt waren, sodass es für mich auch tatsächlich in der Vorbereitung dann der Vorteil war. Und ich eher, genau, die Athleten bei uns gab einzelne, die ein eigenes Pferd hatten, aber die das dann natürlich auch die ganze Zeit betreuen müssen. Ne? Das reicht ja dann nicht, wenn du sagst, ja, du hast eine von fünf Disziplinen, dann gehst du halt ne, dreimal die Woche reiten und den Rest der Zeit beschäftigt sich das Pferd selber. So funktioniert das ja nicht, sondern da hast du natürlich eine Verpflichtung und unser Sport war dann schon nicht so reiseintensiv wie manche andere Sportarten, aber schon viel ne, unterwegs, deine Weltcups, hier und da eine Trainingslager. Und dann musst du dich natürlich auch gucken und kümmern, dass das Pferd versorgt ist. Und das ist dann A, eine finanzielle Frage und aber natürlich auch eine zeitliche. Und deshalb bin ich da im Nachhinein schon froh über die Art der Organisation. Und es hat halt, glaube ich, vielen mehr auch den Zugang zur Sportart ermöglicht im Vergleich zu der Alternative, die dann da wäre, ne, du hast ein eigenes Pferd und nimmst das eigene Pferd auch mit, dann hat das Pferd aber wiederum ne, den Reisestress, Zeitumstellung und so, hast du dann natürlich auf der anderen Seite nicht, wenn du sagst, ne, du hast lokale Pferde, die dir dann von aus Stellen der Umgebung sozusagen zur Verfügung gestellt werden.
Und da nochmal, bei Olympischen Spielen bringt nicht jeder ein Pferd mit?
Nein.
Der Verband ein Pferd mit oder Pferde mit oder eine Zahl?
Nee, die stellt der Ausrichter.
Ach was,
der Ausrichter okay. Ist dafür in der Destination der Verantwortung, wie gesagt, aus in der Regel umliegenden Verkaufsstellen, Militär oft einen Pferdepool zusammenzustellen, die ne, die Kriterien erfüllen. Also die müssen ne, die 1,20 logischerweise springen können. Am besten sind sie es auch gewöhnt, unterschiedliche mit unterschiedlichen Reitern zu reiten. Am besten sind sie es gewöhnt, selber auch Turniere zu gehen. Und wenn es da viele gibt, die am Ende so einen Testparcours vorgeführt werden und daraus dann sozusagen die besten, am Ende 18 da bleiben und dann mit den jeweiligen Athleten dadurch den Parcours nochmal reiten können.
Und die jeweilige ausrichtende Nation ist natürlich schon kurz mal bei den Pferden gewesen und hat ein bisschen Gras verfüttert.
Durchaus möglich, dass da das Risiko bestand, dass der ein oder andere das ein oder andere Pferd schon kannte. Das hat man dann natürlich ausgenutzt, war ne? Auch keine Garantie, da ohne Fehler durchzukommen. Aber natürlich, ja, ein gewisser Vorteil, der, wie gesagt, in Grenzen dann, glaube ich, aber auch akzeptiert wurde.
Ja. Ja, das ist schon mal ein sehr anderer Sport als viele andere Sportarten. Ne? Also, ich meine, klar, das schließt sich ja schon aus dieser Unterschiedlichkeit der Disziplinen. Ne? Und warum hast du dann diesen vollkommen absurden Gedanken, dass du ganz dringend noch Marathon laufen musstest, danach verfolgt?
Vielleicht war das tatsächlich auch die Verbindung über Adidas und Act 3. Ich habe nämlich genau dann parallel einen Bachelor studiert und dann hatte ich einen Master studiert und dann war aber immer noch klar, dass ich auch immer noch trotzdem meinen Fokus auf den Sport haben möchte. Aber für mich war, ich habe den Sport auch immer als Hobby betrachtet. Ich habe mich nie irgendwie als Profiathletin gesehen und für mich war klar, ich mache danach was anderes. Und für mich war aber eigentlich auch klar, ich mache immer parallel noch was anderes. Und dann habe ich erst freiberuflich bei der Agentur angefangen, die dann für Adidas eben viel Eventmarketing auch umsetzen in Berlin. Und da dann organisatorisch viel mit dem Berlin-Marathon auch schon zu tun gehabt. Und vielleicht hat mich das ein bisschen angefixt, dass ich dann gesagt habe, doch, da will ich unbedingt mal mitlaufen. Und die Atmosphäre in Berlin muss auch so geil sein. Das will ich mal machen. Und wenn ich es mache, dann will ich es auch halt halbwegs gut, ne? Also so, dass ich dann gedacht habe, was ist ein realistisches Ziel, was ich mir so setzen kann, mit guter Grundlagenausdauer. Also die hast du als Fünfkämpfer schon. Wie gesagt, ne, wir haben auch viele, viele Trainingsstunden und die Anzahl der Einheiten im Laufen und Schwimmen zusammen, die geben dann schon eine sehr gute Grundlage. Und das wollte ich dann gerne mitnehmen. Deshalb, ich wollte auch nicht zu lange warten, nachdem ich dann tatsächlich die Fünfkampfkarriere beendet hatte. Und habe mich 3 Monate dann, ja, semi-spezifisch schon, also mit meinem eigenen Marathonplan dann vorbereitet. Und dann war ich aber schon deutlich mehr auch im Job. Und habe dann, glaube ich, 5 Einheiten laufen und 1 Schwimmen gemacht gehabt. Und
schon so auf jeden Fall.
Genau, bin dann auch auf meine am Ende, oh, ich glaube, 5 Läufe über 30 Kilometer so in der Vorbereitung gekommen.
Sowas gehört normalerweise jetzt nicht zum Fünfkampf-Trainingsplan dazu, schätze ich es mal. 30 Kilometer Longruns.
Nee, ich bin schon grundsätzlich gerne eher lang gelaufen und habe genau mir mein Trainings- und meine Grundlage eben einfach aus langen Läufen geholt. Also so einen Halbmarathon, den habe ich davor auch schon mal gemacht. Und Trainingsläufe waren eher immer so bis 15 Kilometer, glaube ich, so zu Fünfkampfzeiten. Die waren dann im Marathon schon lang. Und das war auch bis jetzt ein Grund zu sagen, bisher war das auch mein einziger. Also, ich hatte ein super Rennen und ich hatte
folgen. An dieser Stelle kann so, ich
und ich hatte auch richtig Spaß im Rennen und ich glaube, das kam daher, dass ich eine gute Vorbereitung hatte.
Mhm, klar.
Aber ich habe jetzt nicht nochmal Lust gehabt auf diese Vorbereitung. Also das Rennen würde ich gerne nochmal so nehmen, aber dazu waren mir die Läufe zu lang. Gut. Halber ja, reicht ja mir jetzt.
Es ist auch so ein bisschen kleines inoffizielles Einstellungskriterium bei Adidas. zumindest richtig. In dem Job, wo Lena jetzt arbeitet. Das war quasi noch mit der Bewerbungsmappe auch noch kurz einen Marathon an nachliefern.
Bei Ihnen fehlt aber noch was in den Unterlagen. Sie müssen ja, genau, die Urkunde noch nachreichen.
Wir haben noch Zeit. Es schafft ein gewisses Verständnis zumindest, ne?
Genau, das auf jeden Fall, weil die Brücke wollte ich auch noch schlagen, falls wir die Zeit noch haben, denn wir hatten es schon eingangs gesagt, du bist sozusagen fast auf gepackten Koffern, morgen geht's für dich nach Paris und das sind jetzt nicht deine ersten Olympischen Spiele nach deiner leistungssportlichen Zeit, denn du hast es vorher schon angeteasert, du arbeitest inzwischen ja bei Adidas und da darfst du gerne kurz deine eigene Job-Description geben, aber natürlich auch logischerweise wir viel zusammen, weil Running dazu gehört, da gehört Olympics dazu und auch einige andere Themen.
Genau, mein Titel nennt sich Sports Marketing Manager Running und Olympic Partners. Und davon steht jetzt, wie gesagt, stehen die Olympischen Spiele und Paralympischen Spiele in Paris an. Und da haben wir jetzt sehr viel Zeit und Aufwand in die Vorbereitung gesteckt, dass das auch drumherum aus Markensicht ein tolles Erlebnis wird. Und das ist für mich jetzt, glaube ich, auch das erste Mal in der Form, als Nicht-Athletin, weil zwischendrin war pandemiebedingt natürlich alles runtergefahren. Also 2020, ne, wurde erstmal auch verschoben auf 2021. Das waren dann meine ersten aus beruflicher Sicht. Und dann gab es die Winterspiele 22. Da ist auch gar nichts passiert. Wir durften trotzdem natürlich als Team D-Partner und ich dann in der Betreuung der Partnerschaft mit vor Ort sein. Aber es ist natürlich trotzdem nicht vergleichbar mit dem Erlebnis, wo du ne, im Herzen Europas bist. Alle Freunde, Bekannte, Verwandte der Athleten um die Ecke sind, zuschauen kommen und ne, auch aus Markensicht, wir haben eine eigene Hospitality-Location, wir haben viele Aktivierungspläne vor Ort. Das ist das erste Mal, dass es in dieser Form für mich aus Markensicht stattfinden wird. Und deshalb bin ich auch entsprechend aufgeregt.
Das ist ja auch in Ordnung so. Bei welchen Disziplinen hast du die roten Kreuze gemacht im Kalender der Olympischen Spiele in Paris?
Hey, ich habe natürlich einen Business-Auftrag auch vor Ort, der nicht nur in ich gehe Wettkämpfe gucken besteht.
Das nehme ich an, schade, das haben sich jetzt alle gedacht, die hier zuhören eigentlich aber gerade. Trotzdem, das klingt doch einen geilen Job irgendwie.
Dazu gibt es ja auch Gestaltungsoptionen.
Richtig, aber ich habe das schon oder versucht bisher immer eigentlich bei den Spielen zu schauen und fand es immer toll, so die Breite mitzunehmen. Also Hockey zum Beispiel. Hockey gucke ich sonst eigentlich nicht als Sportart und finde ich total faszinierend. Beachvolleyball hat immer tolle Stimmung, gerade auch bei den Olympischen Spielen. Natürlich wird es mich ein, zwei, dreimal zur Leichtathletik ins Stadion ziehen und da ne, so ein Zehnkampffinale zu gucken oder unsere Sprinterin. Mittlerweile ist es auch nochmal mit einer anderen Brille für mich natürlich zu betrachten, ne, so ein bisschen die Berufskrankheit da mit drin, aber nichtsdestotrotz, das war auch vorher, wo ich jemals wusste, dass ich diesen Job bekommen kann, auch immer ein Kriterium. Ich bin bei Olympischen Spielen und ich gehe auf jeden Fall zur Leichtathletik einmal ins Stadion schauen und ich gucke auf jeden Fall eine Teamsportart an und irgendwas Neues, was ich sonst nicht, wie gesagt, was ich einfach sonst im Alltag oder in der Bundesliga oder so eigentlich nicht live mitverfolge und das dann da eben die große Bühne bekommt. Und natürlich der Fünfkampf, der wie immer am letzten Wochenende stattfinden wird. Da kenne ich ja ungefähr auch wahrscheinlich die Hälfte der Trainer. Ich glaube, die Hälfte der ehemaligen Athleten sind da jetzt auch als Trainer dabei. Dann ist das ein bisschen wie ein Klassentreffen.
Das Ding hier. Ja, vielleicht noch ein Wort zu der Veränderung deiner Sportart, die ja dann ansteht. Es wird das letzte Mal mit Reiten sein. Und dann bricht ja praktisch eine wirklich ganz neue Phase des modernen Fünfkampfs an. Was glaubst du, wird das machen mit dem Sport, wohin geht die Reise? Wird das wirklich andere Menschen dann dahin treiben, die sich dem Sport zuwenden werden können?
Ja, ich bin selber ganz gespannt. Also bisher wird die Obstacle Race, heißt die neue Disziplin, schon bei der Jugend und jetzt den Junioren trainiert und im Wettkampf umgesetzt. Und da findet das auch echt schon guten Anklang. Die haben da echt Lust drauf und da muss man dann gucken. Da werden sich jetzt nach und nach auch noch wahrscheinlich die Regeln weiter anpassen, wie man das dann in das Gesamtbild der Disziplinen einfügen kann. Für mich, ich habe die Fünfkampfzeit ne, mit Reiten erlebt. Für mich war das eine und ist es eine ganz besondere Sportart, die einem nochmal ganz andere Skills abverlangt. So ne, Einfühlvermögen und wie gesagt, sich so schnell auf ein Lebewesen einzustellen und das dann mitzunehmen, das kann in meinen Augen keine andere Disziplin ersetzen. Deshalb genau ist es so. Ich bin da jetzt in dem neuen Fünfkampf nicht mehr die Expertin. Ich kann dann zu der neuen Disziplin und auch zu der aktuellen Konstellation der Wettkämpfe schon mal nur noch begrenzt was sagen. Also da hat sich mittlerweile auch die Punktevergabe noch mal geändert. Ich hatte es angekündigt, der Zeithorizont oder der Zeitrahmen der Wettkämpfe ist noch mal deutlich gekürzt. Das sieht man von außen oft gar nicht so, aber als Sportler weiß man dann, wenn du dich nicht mehr pro Disziplin vorbereitest, sondern nur noch einmal zusammen, dann hat das einen riesen Impact auf deine ganze Wettkampfgestaltung, ja. Auch auf deine Gestaltung, wie übst du sonst vorher im Training. Die Zeit, also zwischen Schwimmen und dann Laufen zum Beispiel, jetzt in der Reihenfolge, die wird nochmal viel, viel kürzer. Und ich weiß noch früher, mit wie viel Laktat in den Beinen ich aus dem Becken gestiegen bin. Und wenn ich mir jetzt vorstellen muss, dass du dann da nicht mal irgendwie eine halbe Stunde Aufwärmzeit hast, wo du wenigstens irgendwie das Laktat rausjoggen kannst, so ein bisschen, sondern du steigst gleich sozusagen in die nächste Disziplin, dann hat das auch ja sicherlich schon mal einen Einfluss auf die Art und Weise, wie ich schwimme oder mit welcher Technik zum Beispiel ich schwimme, weil dann überlege ich mir, wie viel Beineinsatz ich am Ende mache, damit ich am Ende noch beim Laufen auch da wieder genug Körner habe. Da müssen dann die Fünfkämpfer irgendwie noch mehr, vielleicht jetzt mit den Triathleten da mal sich abstimmen, wie man das in der Technik optimiert.
Altdeutsch Rücken geht immer.
Ja. Ja. Weil du es vorher gesagt hast, so wie es zukünftig heißen wird, Obstacle Race. Was ist ein Obstacle Race? Weil ich glaube, so viele, die hier zuhören, haben da jetzt nicht so ein ganz klares Bild vor Augen. Reden wir da jetzt also wirklich
das jetzt
über
googeln.
Genau, ein Laufding, also ist es was zu Lauf, ein Laufparcours, weil das würde ja voll krass laufen, bevor, also Leute, die ein Lauftalent haben, werden ja schon krass bevorzugt dann, weil es ja zwei relativ lauflastige Disziplinen werden, oder ist das so ein bisschen Parcours-mäßig, wie wir es aus Ninja Warrior kennen?
Richtig.
Oder?
Das ist meine Lieblingsform der Erklärung. Es ist so ähnlich wie Ninja Warrior. Das haben die meisten doch schon irgendwo mal gesehen, weil es genau so ein bisschen um auch Gleichgewicht, Koordination, Geschicklichkeit geht über eine Länge von, ich glaube jetzt sind es 80 bis 100 Meter und verschiedene Kombinationen an Hindernissen mit Hangeln, mit Rüberspringen. Deshalb kann man sich das, glaube ich, so am ehesten vorstellen.
Ja, verändert ja schon einen Sport, ne? Wenn jetzt doch dann eine athletisch orientierte Komponente dazukommt. Du hast das sehr gut beschrieben, ja? Sich auf ein Lebewesen einzustellen und Einfühlungsvermögen und Reiten ist halt einfach komplett andere Skills, die da gefordert sind.
Ja, ja, das ist jetzt ganz interessant, genau, die Athleten zu beobachten, ne? die jetzt eigentlich schon dabei sind, gut dabei sind, aber noch so in ihrer Karrierephase eigentlich, dass bis LA, bis zu den nächsten Spielen in 4 Jahren, da schon auch nochmal die Möglichkeit besteht und dann zu gucken, ne, was bist du da für ein Typ, wie nimmst du diese neue Disziplin an und wie liegt sie dir auch? Ne? Ist ja schon ein bisschen am Ende auch eine Frage, genau, welche Voraussetzungen, welche Hebelwirkungen und so hat man da, bringt man da am Ende mit. Das wird dann schon auch nochmal den einen oder anderen seine Karriere überdenken lassen.
Lass uns nochmal abschließend einen etwas größeren Blick werfen. Du bist sehr erfolgreiche Athletin gewesen, ja sicher auch Botschafterin für sowas wie eine olympische Idee, wie einen olympischen Geist. Aus deiner Sicht, was hat das mit deiner Familie gemacht?
Mit welchem Teil meiner Familie meinst
Kannst du dir aussuchen.
ich glaube, gar nicht, dass ich es an Olympischen Spielen festmachen würde, sondern es zeigt mir einfach, welche Möglichkeiten so der Sport bietet zur Persönlichkeitsentwicklung, wie wichtig der in der Jugend ist, um, wie gesagt, einfach was zu haben, woran man sich orientieren kann, was einem zeigt, dass man gut in etwas ist. Und da kann ja jeder, ne, seinen Sport finden, beziehungsweise gar nicht unbedingt Sport, sondern, ne, einfach eine Sache zu haben, für die man brennt, für die man bereit ist, was anderes immer zurückzustecken und für die man ja einfach gerne viel investiert und andere Sachen aufgibt. Und ich glaube, das lohnt es sich, so etwas zu haben. Und ich glaube, sowas ist ganz wichtig für eine gesunde Persönlichkeit, dass man dann auch, ne, auch so den Hürden und Herausforderungen im des Erwachsenwerdens da trotzen kann, zu sagen, ne, dann ich habe viele Partys ausgelassen, ich habe Rauchen ausgelassen und ich glaube, das lag daran, dass ich meinen Fokus dann einfach auf dem Sport hatte und Heißt nicht, dass ich nicht auch mal feiern war, aber trotzdem wusste ich genau, was ist gesund und was brauche ich und was kann ich machen, um mein Ziel zu erreichen.
Großartig. Also ich sag jetzt schon mal vielen Dank, liebe Lena, dass du dir zu dem sonst schon vollen Tagesplan heute noch eine Podcast-Aufnahme reingequetscht hast, was aber wirklich also für uns natürlich großartig ist, weil wir haben so unsere Mission gehabt, wir wollen ein bisschen Olympia-Special machen. Am Freitag beginnen ja die Olympischen Spiele in Paris und passend dazu am exakt gleichen Tag, ein bisschen eher um 5 Uhr, kommt diese Folge dann online. Und jetzt haben wir in der letzten Folge noch gesagt, ganz so viele Olympiasieger oder Olympiasiegerinnen haben wir ja bei uns in 4,5 Jahren irgendwie doch noch nicht gehabt. Außer, ich glaube, Dieter Baumann, sonst fallen mir jetzt gerade gar nicht so viele andere ein. Jan Frodeno hatten wir zum Beispiel noch nicht, aber sonst ein paar Triathlon-Weltmeister. Deswegen großartig, dass wir innerhalb von 2 Wochen jetzt gleich 2 Olympiasiegerinnen bei uns haben. Es wird nur die Messlatte sehr hoch, was nächste Woche dann wir noch in der Lage sind, aus dem Hut zu ziehen. Das hat schon eine gewisse Fallhöhe auf jeden Fall.
Ich glaube, es gibt auch viele interessante aktuelle Menschen.
Wir nehmen die aktuellen dann.
Genau. Oder vielleicht schon die, wir dann bis dahin genau ihr olympisches Gold einheimsen konnten. Nee, großartig. Vielen lieben Dank. Das war total spannend, Lena. Und dir natürlich viel Spaß jetzt auch schon mal bei all der Arbeit. Nichtsdestotrotz kann man ja hoffentlich trotzdem auch ein bisschen die Atmosphäre genießen. Und genau, ganz, ganz lieben Dank.
Ich danke Ralf, euch.
Ich wollte gerade sagen, wann seht ihr euch? Das wäre ja noch so ein Ding. Weil ich glaube, Ralf, wann bist du auf dem Weg? Oder also du kannst bestimmt auch mal, wenn es dein Zeitplan zulässt, einen Besuch in der Adidas Hospitality einplanen. Denn ich habe gehört und gesehen jetzt erst kürzlich, wie das so werden soll. Das sieht schon ziemlich, ziemlich geil aus, muss ich sagen.
Also bei mir gibt es ja immer den Zeitraum, ich bin schon dort, aber die Wettkämpfe haben noch nicht, also mein Wettkampf hat noch nicht angefangen, also Leichtathletik hat noch nicht angefangen. Und von da an ändert sich dann der Tagesablauf radikal, weil danach macht man dann einfach nur noch Stadion, Hotel und hofft, dass man nach dem Stadion noch was zu essen kriegt, ja, weil sonst ist erst das nächste Frühstück die nächste Option. Ja. Davor habe ich doch gute Hoffnung, dass wir uns bei einer der Präsentationen der Adidas Athletinnen, Athleten, ich glaube, es gibt da einen relativ guten 100-Meter-Läufer, der die Streifen trägt. Ja, ich glaube, es gibt eine sehr gute 100-Meter-Läuferin, die Streifen trägt. Den Zehnkämpfer hast du ja schon angesprochen, den habe ich gestern erst getroffen in Wetzlar. Also da müsste ich jetzt nicht dringend noch mal reden, aber komme ich auch gerne. Also ich glaube, es gibt noch ein paar Optionen dazu. Ja. Das Entscheidende ist eigentlich nur, wie können wir noch am Lauf am letzten Wochenende teilnehmen? Das ist die einzige Frage. Die haben wir ja noch mit Arne Kriskowiak offen. Ja, der muss allerdings auch mit seinen Basketballern erstmal da hinten noch ankommen.
Ja. Das stimmt natürlich, ja.
Die spielen übrigens heute, glaube ich, gegen die USA. Und die USA haben gestern in einem Testspiel, ja, die sind schon richtig fit, gegen den Südsudan durch einen Wurf in der letzten Sekunde von LeBron James mit 101-100 gewonnen.
Oh. Echt? Ja. So knapp.
Das hätte ich auch gesagt, ja.
Ja, das ist, ja.
Die Deutschen haben sich blamiert.
Oi. Weil das übrigens, kleine Side-Story, auch wenn sie nicht mehr Zeit findet, dass wir sie mitpräsentieren können. Aber die Basketballer haben tatsächlich auch mein Olympia-Erlebnis 2008 unheimlich geprägt. Das waren die amerikanischen auch. Beziehungsweise ich durfte, damals habe ich das Spiel Deutschland-USA, glaube ich, in der Vorrunde oder so gesehen. Da war dann schon klar, die Deutschen kommen nicht mehr weiter und die Amis haben eine ganz schöne Show draus gemacht. Nichtsdestotrotz, ich hatte ein Trikot von einem Freund dabei, von LeBron James, und das sollte ich unterschreiben lassen. Und ich so, haha, wie soll das funktionieren? und wir hatten dann den Zufall, dass wir von einem Schwimmwettkampf, den ich auch angeschaut hatte, zweite Goldmedaille von Britta Steffen und die Bühne von Michael Phelps damals, waren wir zusammen mit Kobe Bryant und LeBron James im Bus zurück ins Olympische Dorf. Und ich hatte dieses dumme Trikot nicht dabei und dachte, wie oft ist dieser Zufall jetzt da, dass wir in einem Bus sitzen und ich diese Unterschrift hätte kriegen können und sie nicht bekommen konnte. Danach hatte ich das Trikot immer dabei. Natürlich habe ich sie erstmal nicht mehr getroffen. Aber am letzten Abend saßen wir, das ist so ein bisschen Tradition gewesen, in der Cafeteria vom Olympischen Dorf. nach der Abschlussfeier und dann kam so eine Wolke Menschen rein und ging zu diesem McDonald's-Stand, den es da mal gab. Und es waren tatsächlich die amerikanischen Basketballer. Und ich hatte mein Trikot natürlich dann dabei und ich bin aufgesprungen und hingerannt und ich habe tatsächlich meine Unterschrift noch gekriegt. Also wirklich in der allerletzten Stunde der Spiele habe ich es geschafft, da meine Unterschrift noch zu kriegen. Ja, Story of my Olympics.
Und was war's? Das ist eine der schönsten. Ich finde es großartig. Das gibt so viel wieder von dem, was da passiert bei so Spielen. Fantastisch.
Ich glaube, jetzt schlafen sie nicht im Olympischen Dorf allerdings.
Ja, das war in Barcelona, wo das Dream Team ja das erste Mal aufgeschlagen ist, auch so. Da haben die alles getan in der Vorbereitung, um ihr Golf-Handicap zu verbessern. Ja, waren also wirklich exzellent im Golf vorbereitet. Ja, und das beste Basketballspiel, das angeblich jemals stattgefunden hat, die haben einmal hardcore trainiert. Und da haben sie ein Trainingsspiel gemacht, untereinander. Das erste Dream Team. Ja, mit Magic Johnson und Larry Bird und hast du nicht. Und das soll laut Augenzeugen, es waren nicht sehr viele Menschen in der Halle, das beste Basketballspiel gewesen sein, das es jemals gegeben hat. Es ist nachvollziehbar bei den Leuten, die damals in diesem Dream Team drin waren. Ich habe dann das Spiel tatsächlich gegen die deutsche Mannschaft damals noch mit Detlef Schrempf gesehen. Die haben super gespielt, die Deutschen, und hatten den geringsten Abstand im Ergebnis. Und es war dann, glaube ich, immer noch 35 Punkte. Also bitter. Aber irgendwie auch faszinierend, ja.
Richtig, ja. Und schön zu sehen, genau, dass dieses Mal da ja auch wohl ein gutes Team zusammengestellt sein
mit
wird.
Mit LeBron und Durant und so, da bin ich mal sehr gespannt.
Richtig.
Ja. Das wird schon spannend. Na gut, dann sage ich erstmal hier ganz offiziell noch, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wie gewohnt mit der nächsten Olympiasiegerin, dem nächsten Olympiasieger. Mal schauen, vielleicht auch nicht. Wir werden jemand anderen sonst auch Spannendes für euch akquirieren. Tut uns einen Gefallen. Falls ihr es noch nicht getan habt, gerne ein Abo da lassen. Dann werdet ihr automatisch immer über die neuen Folgen informiert. Ansonsten wünschen wir euch viel Spaß mit dem Auftakt der Olympischen Spiele. Und Laufen nicht vergessen. Wir sind mitten in der Vorbereitung auf den BMW Berlin Marathon. Also auch das nicht ganz außen vor lassen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder wie gewohnt. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.